Ja, hallo Raimund, grüß dich.
Ja, hallo Devasetu. Grüß dich.
Ja, unser zweites Interview per Internet.
Ja, ich freue mich, hat endlich geklappt jetzt.
Ich möchte dich zu deinem Buch Und täglich spricht das Leben interviewen, aber zuerst habe ich eine Frage zum Ableben von Werner Ablass. Das ist jetzt, glaube ich, fast 2, 3 Monate her.
Ja, 23. Dezember.
Ja, also du bist ja Schüler von ihm und du sagst, er ist ein Meister, also vielleicht dein Meister gewesen.
Ja.
Wie war das für dich, als er auf einmal plötzlich nicht mehr da war im Körper?
Es war hart. Es war, wir haben am 24. habe ich das vom Edgar erfahren und war erstmal fassungslos und konnte es gar nicht glauben, wie das ja immer so ist. Und bin dann in die Küche gegangen und hab's Moni gesagt. Und wir waren beide erstmal, ja, ist ja klar. Edgar sagte dann noch, er wollte es eigentlich nicht machen, weil Weihnachten ist, aber er konnte es auch nicht für sich behalten. Es ging einfach nicht. Ja. Somit hatten wir dann das Weihnachtsfest erstmal. Ja, es war nicht so wie sonst. Es war natürlich alles überschattet von Werner quasi. Ist immer noch Thema, bleibt auch Thema.
Ja, aber
Natürlich hat Werner eine spezielle Bedeutung für mich. Das ist ja ganz klar. Ja. Sehr viel Traurigkeit gewesen. Weil das ist ja, man weiß ja, dass diese körperliche Form irgendwann geht, aber wenn das dann so plötzlich passiert, ach, das ist schon, ja, das ist für das System einfach nicht begreifbar, dass diese Form einfach nicht mehr da ist dann.
Und wie ist er für dich als Präsenz oder Energie noch irgendwie da oder fühlst du
Ja,
dich weiter
ja.
dem verbunden oder?
Oh ja. Er ist sowas von präsent. Auf eine Art, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte. Das ist, man hört das ja immer. Osho hatte damals mal gesagt, wenn ich nicht mehr im Körper bin, kann ich anders wirken. Das ist natürlich eine andere Kategorie, der hatte viel mehr Leute, der Osho. Aber beim Werner, auch jetzt, wo ich drüber spreche, ich merke, dass so diese Energie, das ist, also das ist mit Worten nicht zu beschreiben, aber ich sage einfach, der ist einfach da. Nicht in dieser Form, das ist klar. Aber diese Anwesenheit, diese Energie ist spürbar, ja. Ich muss dazu auch sagen, dass wir auch immer in Austausch waren, Werner und ich. Er hatte mir auch immer E-Mails geschrieben und wie gesagt, wir hatten uns ja dann auch besucht. Das war vor 2 Jahren, hatte er mich eingeladen, da war ich dann auch in Brackenheim. Es war sehr schön. Es war eine freundschaftliche, liebevolle Beziehung, die wir hatten. Also nicht nur Meister-Schüler, sondern einfach Liebe auch, ja, wirklich. Wo man sich das beim Werner vielleicht schwer vorstellen kann, weil er ja manchmal ein bisschen ruppig ist oder sein kann. Aber der ist schon ganz, ganz liebevoller Mensch, wenn man ihn denn richtig kennt, dann ja, ich habe ihm alles zu verdanken. Ohne Werner wird es kein einziges Buch geben, keinen einzigen Text. Und es ist einfach so. Ne? Es ist seit 2010 dauert. Ja. Als er in mein Leben kam. Nee, da kann ich weggehen. Der ist einfach da.
Ja, er ist einfach ein Tor für dich, ne? Und für viele andere Menschen.
Er ist ein Tor, ja. Ein Tor. Tor zu mir selbst, wenn ich es mal so sagen will. Das war er auf jeden Fall. Und du wirst ja schonungslos auf dich selber zurückgeworfen. Das ist ja so. Und das hat er wirklich mit, ja, wie soll ich sagen, brachialer Gewalt, wie es Werners Art ebenso ist, kompromisslos auch gemacht. Und dir ist ja auch eigentlich klar, dass du alleine bist. Und das Bewusstsein, dass es nur das Bewusstsein ist. Aber trotzdem ist es auch hier so wie mit Moni, also meiner Frau, man weiß, dass man allein ist, aber trotzdem ist schön, dass der andere da ist, wenn man ihn den hat, ist ja klar. Und wenn da die Form nicht mehr da ist, dann ist nur noch das, ja. Das sind eben die Dinge, die es dann auch für den Verstand auszuhalten gilt. Weil da kommst du mit Worten nicht mehr weiter.
Und die damit verbundenen Gefühle auch zuzulassen und zu fühlen, passiert einfach.
Ja, wir haben uns die Seele aus dem geheult, ja, ist doch klar. Und das darf doch alles sein und das ist auch völlig in Ordnung. Und das ist auch, wenn man das wegdrückt, ich meine, auch wenn das determiniert ist, aber jeder Körper ist da anders. Also bei uns war das schon erstmal eine starke Traurigkeit, die sich da gezeigt hat, ja. Und Werner, auch wenn die Traurigkeit unterschwellig, manche Tage ist es ganz schlimm. Ne, da gucke ich, ich habe mir hier ein Bild auch von ihm hingestellt. Also der ist sehr präsent, wo wir immer auch drauf gucken. Und es vergeht kein Tag, wo wir nicht über ihn sprechen. Er ist einfach da. Er hatte kurz... kurz vor seinem Ableben, am 23., hat er mir noch eine E-Mail geschrieben und hat mir Instruktionen erteilt, wie ich besser publiziere, was ich machen soll. Auch bezüglich Facebook hat er mir Sachen gesagt. Also er hat sich immer liebevoll um mich gekümmert. Also, der war alles in einem. Ja.
Und erlebst du auch eine bestimmte Anregung dadurch, also in deiner Arbeit, in deinem Schreiben oder Inspiration irgendwie?
Ja, natürlich. Das ist. Ich meine, ich habe meine Art, mich auszudrücken. Ich habe meine Art zu schreiben, aber diese Inspiration und diese Art, wie ich schreibe und was ich schreibe, das ist natürlich, ich kann ja nicht anders schreiben. Das geht ja nicht. Es ist genau das, was Werner vermittelt hat auch. Und das Interessante an der Sache ist, das Vermitteln ist ja eine Sache, aber das zu verinnerlichen ist ja noch eine andere. Das ist ja, ob du das jetzt theoretisch im Kopf verstehst oder ob das, wie Werner immer so schön gesagt hat, ins Gedärm geht dann. Ne? Das braucht ja alles dann auf dieser Ebene auch Zeit. Und verstanden, mit dem Verstand hatte ich das ja schon 2011. Aber das hat dann doch ein paar Jahre gedauert und geht dann immer mehr und mehr. Und das merke ich auch jetzt ganz deutlich. diese Kompromisslosigkeit und Radikalität, die auch beim Werner war. Erlebe ich auch in meinen Texten, wie sich da, also Moni sagt das, die korrigiert und guckt ja immer und sagt, da merkt man also einen Unterschied, wenn zu 2003, 2004 oder die Texte jetzt, da ist also schon, ist auch mittlerweile ein Unterschied, weil die Texte immer, ja, ich will jetzt nicht sagen klarer, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber sie sind ja einfach immer mehr auf dem Punkt da, wo es eigentlich drum geht und das ganze Schnickschnack drumherum ist einfach nicht mehr früher. Ich schweife ja auch gerne aus und hin und wieder passiert es nochmal, aber ansonsten geht es schon um das, was wesentlich ist, also der natürliche Zustand und die wahre Natur des Menschen.
Okay.
Und auf der persönlichen Ebene vermisse ich Werner natürlich. Das ist eine ganz klare Sache.
Ja, das kann ich gut verstehen, weil es geht mir ja ähnlich. Ich hatte ja ihn auch öfters gesehen und Interviews gemacht. Wir hatten aber auch immer noch persönliche Gespräche dabei.
Ja.
Oder sind bei ihm zusammen spazieren gegangen oder so, wenn ich ihn besucht habe. Und das ist einfach schade. Ne? Aber es hat Teil des Lebens, ist irgendwie normal. Ne? Also empfinde ich so. Also
ich sag mal, De Vaseto, es ist, als ich dann so den ersten Schock hinter mir hatte, da musste ich dann sogar lachen. Weil ich sagte, dieser Abgang, sage ich jetzt mal, für Werner, das Drehbuch hat es ja eigentlich perfekt geschrieben für ihn, wenn man das jetzt so nimmt. Ich meine, okay, um Himmels Willen, seine Frau und der Junge, das tut einem ja entsetzlich leid. Das ist ja schrecklich. Aber für Werner, das, was er so vermittelt hat, es ist genau sein Ding, so abzutreten. Ja, das ist schon. Das hat er schon. Ja, ich hätte was gesagt, geschickt gemacht. Vor allen Dingen, er hatte ja diese. Ich hatte immer das Gefühl, der hatte eine gewisse Vorahnung. Er hatte sich ja bei Facebook und auch so woanders hat er sich ja mehr und mehr zurückgezogen, wollte da nur noch mal einmal die Woche was posten und wollte eigentlich am 24. wollte er ja einen Post machen, süßer die Glocken nie klingeln. Ne? Das war ja. Jo. Den Post hat ja dann der Edgar gemacht für ihn. So kann es gehen. Aber ist ja kein großer Unterschied. Ist auch der Selbstspirit. Ist alles gut. Ja.
Gut. Wenn es dir recht ist, könnten wir uns jetzt deinem Buch zuwenden.
Ja, können wir machen. Soll ich es mal?
Ja.
Okay, es geht also um dieses Buch.
Und täglich spricht das Leben.
Und täglich spricht das Leben, ja. Okay, ja.
Ja. Das Buch hat einen bestimmten Aufbau. Vielleicht möchtest du es selber beschreiben.
Ja, ich hatte früher immer gerne diese Bücher gelesen, so für jeden Tag, so zur Erinnerung oder dass man sich so, da gab es so buddhistische Schriften und andere. Und habe ich mir gedacht, das wäre schön, auch mal sowas zu machen. So, das ist so aus Auszüge aus Texten oder selber kleine Texte einfach hinsetzen und schreiben. Und dann so, dass man jeden Tag was hat. Weil ich hatte auch Zuschriften von Leuten bekommen, die dann eben auch nicht so viel oder die eben nur jeden Tag mal was lesen. Und so ist das einfach entstanden. Kleinere Texte und ein bisschen längere Texte.
Ja.
Eben für jeden Tag.
Quasi
des Jahres zum Erinnern.
366 Seiten, weil du warst so umsichtig, auch den 29. Februar mitzunehmen, damit man das Buch auch in einem Schaltjahr, damit man dann auch jeden Tag hat. Also zu jedem Tag ist eine Seite mit einem längeren oder kürzeren Text.
Ja.
Eigentlich immer ausgerichtet auf Non-Dualität, ne? Also das ist, worum es geht.
Also Verweise auf die absolute Wahrheit steht da, und es kann ja nur ein Verweis sein. Es ist ja nicht mehr, es ist ja nie, die Wahrheit kann ja niemand sprechen, es geht ja gar nicht. Das können immer nur Verweise sein, und mehr soll es auch nicht sein als das. Ein Verweis halt auf das, was nicht zu sprechen ist und was wir eigentlich sind.
Zum Titel, untäglich spricht das Leben, also kannst du das in Worte ausdrücken, was du unter Leben in dem Sinne verstehst?
Alles. Also das Leben ist, also ich sage es immer lieber als Gott, weil das Leben ist Gott für mich. Das ist für mich einfach alles, alles, was sich ausdrückt. Jetzt spricht das Leben. Wir können auch sagen Bewusstsein, aber es ist einfach das, was ist. Jeden Tag die ganzen Ereignisse und das, was sich halt ausdrückt. Ob das jetzt Worte sind, ob das Ereignisse sind, das ist für mich. Also das Leben hat immer recht, das ist so mein. So sage ich lieber, als Gottes Wille geschieht oder so. Das ist, sage ich auch mal, aber eigentlich, das Leben weiß schon, wo es lang geht.
Und wenn man das eine sagt, das ist auch das Leben. Also du machst da jetzt keine Unterschiede, das Bewusstsein beobachtet das Leben oder da ist jemand, der wahrnimmt, der Beobachter oder so. Da gibt es bei dir keine Trennungen, oder?
Nein. Ein Beobachter ist ja so eine super Sache, ja. Was soll beobachtet werden? Das, was ist, ist. Ne? Das ist dann ein Punkt im Grunde. Aber der Verstand kann natürlich denken, dass er was beobachtet. Das ist klar. Ich glaube, das ist das größte Missverständnis mit diesem Beobachter oder Zeugen, dass es so in der spirituellen Sache gibt. Weil dann meinst du, du beobachtest etwas, und es ist immer ein Gedanke, der dann die anderen quasi beobachtet.
Ja, ich finde den Satz sehr eingängig, ein Beobachter ist noch einer zu viel. Ne?
Ja.
Dieser Satz ist mir sofort eingegangen und ich empfinde es auch so. Ne? Also wirklich Leben ist oder das Leben wahrnehmen, wenn eben gar keine Trennung ist.
Es drückt sich ja vollkommen spontan aus, jetzt auch hier dieses Gespräch. Natürlich plant man es und dann ist, aber es sind einfach die Worte. Das ist einfach ein spontanes Geschehen.
Und zum Titel noch, und wie spricht das Leben? Also du meinst doch wahrscheinlich nicht jetzt irgendeine innere Stimme oder was, die in Worten spricht, sondern mit Sprechen ist da der ganze Ausdruck des Lebens gemeint, oder?
Ja, jetzt spricht das Leben auch zum Beispiel. Oder das Leben oder das Bewusstsein oder wie auch immer. Es spricht jetzt gerade, ja. Hier und da. Bei uns beiden jetzt und überall auch. Und das hören wir jetzt nicht. Können wir jetzt nur das hören und das. Ja, so sehe ich das. Es gibt ja keine Trennung. Von gar nicht. Das interagiert ja alles miteinander.
Dass es keine Trennung gibt, ist das etwas, was dir jederzeit bewusst ist? Oder ist das...
Ja.
Ja.
Aus dem Grunde, weil dieser Zwischenkommentar nicht mehr da ist, der getrennt hat. Also ich sage mir natürlich nicht jetzt jeden Moment, da ist keine Trennung, da ist keine Trennung. Das ist einfach, weil das im reinen Sehen gibt es keine Trennung. Trennen tust du ja nur, wenn du jetzt die siehst, und trennen macht der Verstand. Der Verstand trennt, indem er, also hier ist jemand und da drüben ist zum Beispiel der Baum, den ich da sehe, oder du jetzt. Das ist, wenn das nicht ist, ist nur Sehen und ist nur Sprechen. Und was willst du da trennen? Dann ist dieser ganze Zwischenkommentar ist nicht mehr da. Es wird jetzt gesprochen, und wenn nicht gesprochen wird, dann ist Ruhe im Grunde genommen. Und das ist ja normal nicht, wenn du jetzt, sage ich mal so gerne, der Denker, wenn der Denker aktiv wird, also solange das nicht erkannt wird, sage ich jetzt mal, dann ist der natürlich immer dazwischen und kann weder zuhören noch irgendwas, weil er mit sich selbst beschäftigt ist. Und das nennt man natürlich dann dieses mit sich selbst beschäftigte Ego oder das, was eben glaubt, das hat alles in der Hand, oder? Glaubt eben, er sitzt hier und macht was. Das ist es. Und wenn das wegfällt, dann ist einfach nur das, was jetzt gerade ist, das Wort auch und das Gespräch im Bewusstsein oder im Leben, wie auch immer.
Wenn keine Trennung wahrgenommen ist, wie ist es dann mit der Fokussierung? Also deine Wahrnehmungen gehen ja weiter hin von deinem Körper aus, einfach weil da die Sinnesorgane sind.
Ja, ich habe ja nichts anderes.
Ist da dann immer noch die Fokussierung auch auf den Körper oder ist es mehr eine Rundum-Wahrnehmung, in der auch der Körper erscheint? Oder ist immer bewusst, dass die Wahrnehmungen vom Körper ausgehen?
Ich würde es so beschreiben, wenn es überhaupt beschreibbar ist, dass ich diesen Körper mittlerweile genauso sehe wie einen anderen Körper. Das ist es. Ja, dann würde ich doch eher sagen, wie du gerade sagtest, Rundum-Wahrnehmung. Das ist, da ist einfach kein Zentrum mehr. Das ist alles durchlässig. Früher ist man von einem Zentrum ausgegangen, was man sich vorgestellt hat. Wie gedacht, Raimund sitzt hier, ist hier drin. Dem ist aber nicht so. Das sind ja Funktionen, die hier ablaufen, genau wie in jedem anderen Körper auch. Und na, jetzt hätte ich schon fast gesagt, das, was da zuschaut, also diese Körper erscheinen in dem, was ist. Inklusive dieser Körper und dein Körper. So ist das. Und so wird es auch wahrgenommen. Da ist Wahrnehmung, aber wie letztens, als wir das Interview verschieben mussten, da ist auch Schmerz, klar. Aber die Identifikation mit dem Schmerz oder mit dem, was in diesem Körper abläuft, ist in dem Sinne nicht mehr gegeben. Du siehst einfach, was dieser Körper tut. Und ich hätte fast gesagt, richtest dich danach. Aber was bleibt dir anders übrig? Der ist ja das Leben, der gibt es vor, was du, deine Möglichkeiten, die du hast. Und da kannst du nichts machen, weil der läuft an der Schnur, der Körper. Keine Chance, mental oder in irgendeiner Form einzugreifen. Das ist ein reiner automatischer Ablauf. Also so nehme ich das wahr.
Du hast eben gesagt, der Körper ist so wie andere Körper. Das kann ich verstehen, aber gleichzeitig ist es aber auch so, das Leben will sich ja erhalten. Also jetzt die Sorge für den Körper ist doch immer an erster Stelle für den eigenen Körper. Oder ist das auch spielt das auch keine Rolle mehr?
Das spielt insofern eine Rolle, als dass, wenn da Schmerz oder Unpässlichkeit oder andere Dinge gefühlt, gespürt oder wie auch immer werden, man das natürlich dann nicht haben möchte. Das ist überhaupt kein Thema, das ist klar. Da auf der Ebene gibt es kein Entkommen. Auf der Ebene bleibt uns nichts anderes übrig, als das zu leben. Dieser Körper wird ja gelebt und von dem Standpunkt her nimmst du eine Tablette, wenn es dir nicht gut geht, oder du machst irgendwie, aber es wird das eben gemacht, was erforderlich ist. Und dann wartest du halt, was passiert, was sollst du machen?
Und in einer Gefahrensituation wird automatisch reagiert, ne? Also, ja. Und zwar für den Körper, auch wenn der Fokus nicht mehr von dem unbedingt ausgeht.
Ich sag mal so, der Körper reagiert sowieso. Und entweder du schaffst die Gefahrensituation oder du schaffst sie nicht. Was willst du machen? Ne? Das, ja. Reaktion findet sowieso statt.
Okay, ich blätter mal was in deinem Buch, weil ich habe mir Sachen angestrichen, wo ich was zu fragen möchte. Am 3. Januar, da ist ein Satz, du musst dich in den Meister verlieben. Aber das zu wollen, jetzt meine Frage dazu, das zu wollen nutzt eigentlich nichts. Es kann doch nur geschehen, oder?
Ja. Es kann nur geschehen. Es ist wie im Leben mit Partner, Partnerin. Das passiert. Dieser Meister muss im Grunde genommen, so sehe ich es, das Wichtigste sein für dich. Das ist wie in einer Liebesbeziehung. Ob das jetzt, also ich sag mal so, alles andere ist halbherzig, wenn es das nicht wirklich ist. Ne, manche, die springen ja hierhin und dahin und gehen und okay, das ist dann auch determiniert, ganz bestimmt. Aber ohne Liebe, ohne Verlieben, sag ich mal, geht es nicht. Weil man muss schon in gewisser Weise darauf ausgerichtet sein. Und wir merken das ja auch bei Personen, zum Beispiel, die uns nicht so sympathisch sind, das gibt es ja auch, wenn alles eins ist, soll ja vorkommen, dass man da nicht so viel von annimmt. Wir nehmen ja doch lieber von Personen an, die uns sympathisch sind oder die uns angenehm sind. Und das ist eben dieses Spiel des Lebens. Weil du nimmst nichts an von einem Menschen, der dir nichts bedeutet. Das ist einfach so. Dieses Muss-Verlieben ist natürlich nicht unbedingt ein Muss jetzt. Aber für einen spirituellen Sucher, der wirklich irgendwo hinkommen will und verstehen will, dass es ihn gar nicht gibt, ist das schon sehr wichtig.
Kann man was dafür tun, zum Beispiel in dem Sinne, indem man versucht, dafür offen zu sein?
Wenn ich bedenke, wie es bei mir war, ich habe ja erst nur Bücher gelesen, ne, Osho, und das war schon so viel Liebe bei Osho. Dann wollte ich ja unbedingt, also ich wollte unbedingt zu einem Meister oder Meisterin und habe ja Ausschau gehalten und das hat ja auch so Jahre gedauert. Und dann sind wir wieder bei Werner. Da war Werner der Letzte, wo ich hin wollte, weil ich hätte es gern harmonisch gehabt und ne, liebevoll. Trotzdem hat mich irgendwas angezogen. Es war diese unglaubliche Anziehung übers Internet. Das war so ein Talk in Bremen damals. Das hat mich angezogen. Der hat mich angezogen, der Werner, und hat mich nicht mehr losgelassen. Das Verrückte an der Sache ist, um nochmal auf diese Liebe zu kommen. Als ich dann 2011 zu Martha gegangen bin, wollte ich diese Liebe da haben, die ich meinte, beim Werner nicht gehabt zu haben. Das ist auch verrückt gewesen. Also so muss man sich das vorstellen. Es ist dieses, es zieht dich ja. Und du machst ja nichts dafür. Und dann habe ich den Kontakt mit dem Werner beendet, da zu dem Zeitpunkt, und bin dahin gefahren. Und dieser Körper hat quasi da diese Einheitserfahrung und das bekommen, da machst du nichts, weil du wirst ja so gesteuert, diese absolute Desillusionierung bei Werner und dann bei Martha dieses in die Augen blicken und dieses Umarmung und dann, ne? Und dann war ich ja erst hinterher beim Herrn Werner. Das war ja 2017, wo wir uns da persönlich endlich begegnet sind. Ja, und da habe ich gesehen, auch, mein Gott, so viel Liebe. Aber zu dem Zeitpunkt war ich nicht bereit dazu. Ging nicht.
Eine weitere Frage, Text vom 6. Januar. Setze dich nur einfach still hin, prüfe und forsche, wer du bist. Sprichst du da an auf die Frage, wer bin ich?
Nein, einfach sitzen und auf diese Präsenz schauen, die ja da ist, wenn der Mind mal still ist. Die Frage, wer bin ich, hat mich auch sehr lange beschäftigt früher, aber würde ich jetzt auch sagen, lieber, was oder wo bin ich? Das ist vielleicht viel interessanter, das festzustellen, wo einfach. Weil wenn du wirklich hier sitzt und siehst die ganze Funktion und setzt dich mal ganz ruhig hin, da siehst du ja nur die Funktion und so weiter. Das mag ein bisschen erschreckend sein, aber du findest ja keinen, weder ein Wer noch.
Ja, ich habe die Frage auch immer nicht so verstanden, dass man da was finden könnte, ne? Sondern das war einfach die Frage, wer bin ich, hat mich immer nach innen geworfen.
Ja.
Und aber das mag für jeden anders sein. Für mich hatte die Frage, wer bin ich, am meisten Kraft, nicht was bin ich oder wo bin ich oder so. Aber das, ja, das merkt man ja dann, was funktioniert irgendwie. Ne?
Ja. Du kommst ja irgendwann in diese Sackgasse, wo du nicht mehr weiterkommst, wo es kein Weiterkommen mehr gibt, wo alle Worte, wo alle Fragen an ein Ende kommen und wo ist Ende einfach. Dann kommst du mit keinem Wort mehr weiter. Was willst du da machen? Das ist da. Und das ist ja das Einzige, wo es dann auch wirklich still wird. Wenn das ist, still ist ja nicht, wenn jetzt keine Worte sind oder wenn keine Geräusche sind. Still ist ja, wenn du einfach nicht mehr weiterkommst und wirklich siehst, da ist nichts. Da ist einfach nur der Ablauf des Lebens als solcher. Dann, sag ich mal, und dann wird es wirklich still.
Du erwähnst auch Meditation, also ein weiterer Text von dir beginnt, Meditation ist ein Hilfsmittel, um den Körperverstand zur Ruhe zu bringen. Was verstehst du da unter Meditation?
Meditation war für mich eigentlich nie ein Ding. Ich bin praktisch erst durch Moni, als ich dann beim Martha war, überhaupt zur Meditation gekommen, dass wir uns auch hingesetzt haben und meditiert haben zusammen. Aber es war immer noch mit einem etwas erreichen wollen verbunden, würde ich mal sagen. Du setzt dich hin und willst in Stille gehen oder du machst irgendwelche, ja, du, doch, es soll schon still sein. Und natürlich kommen dann Gedanken und dies und jenes. Und es tut ohne Zweifel sehr gut, hat uns auch sehr gut getan. Wir haben uns wirklich den Hintern weg meditiert, manchmal 8-9 Stunden am Tag, monatelang gesessen, wirklich gesessen zusammen. Und das war ein kurzes Intermezzo für mich, das hat dann Sommer 2017 hat es aufgehört. Und ich kann wirklich mit Fug und Recht sagen, seitdem, also bei mir ist es so. Jeder so, wie er mag. Also es hat aufgehört und seitdem, bei Moni auch, und wir setzen uns nicht mehr hin und meditieren. Das ist einfach null. Und das ist eine interessante Parallele. Ich hatte da mit dem Werner drüber gesprochen, bei dem war das genauso. Der sagt auch, er hätte sich den Hintern weg meditiert und das hat dann irgendwann komplett aufgehört. Das nicht heißt, man soll sich nicht hinsetzen und meditieren. Das tut gut, das entspannt, das ist klar.
Und meditieren heißt einfach nach innen schauen oder war Meditation eben was Bestimmtes machen, auf den Atem zu achten oder?
Das habe ich eigentlich nie gemacht. Ich habe mich hingesetzt und war eigentlich still. Dann kam mal der ein oder andere Gedanke, ja, wenn du so willst, nach innen schauen. Ja. Aber was bezwecken wollte ich eigentlich nicht damit? Außer am Anfang natürlich still sein, weil man ja dachte, man muss still sein. Das wäre vielleicht das Einzige gewesen, aber sonst auf den Atem oder auf die Dinge, das habe ich nicht gemacht. Also ich nicht.
Also mir geht es so, bei mir ist es auch nicht so, dass ich durch die Meditation was bezwecken will, aber insgesamt ist doch die Erfahrung da, dass es mir gut tut. Also, ja. Und das ist eigentlich dann schon die Motivation, ne? Und wie eine einzelne Meditation abläuft, ist immer ganz offen. Aber ich weiß einfach, dass es insgesamt einen positiven Effekt hat, ne?
Ich weiß genau, was du meinst. Es ist bei mir ist es so, das geschieht automatisch. Dann lege ich mich auf Couch und mit offenen Augen und dann kann man natürlich bei einschlafen oder auch nicht. Aber das passiert einfach. Früher hast du dir dann die Zeit genommen, dann und dann eine Stunde hinsetzen oder zwei und so. Und das meine ich damit, das ist einfach nicht mehr.
Es hat das Formelle jetzt verloren, ne?
Habe ich jetzt nicht verstanden.
Meditieren hat das Formelle verloren.
Ja, genau.
Also man braucht es nicht mehr als äußeren Rahmen, sondern es ist einfach, was passiert.
Genau so. Weil du kannst es ja nicht machen. Ich habe die Tage auch wieder, du willst auch selbst, man versucht ja dann, es ist keine Entspannung da, es ist Unruhe da und du willst dann und dann versuchst du und setzt dich ruhig hin und dann machst die Augen zu und so weiter. Aber du willst ja Entspannung hernehmen, wenn keine da ist. Es geht einfach nicht. Und das passiert alles automatisch. Das ist wirklich so. Und dann irgendwann ist vorbei und dann hast du wieder Ruhe und dann kannst du auch relaxen.
Und das Annehmen, was einfach da ist, passiert auch automatisch? Oder ist das so direkt, dass es noch nicht mal ein Annehmen braucht?
Ich glaube, es braucht noch nicht mal ein Annehmen, weil es ist einfach, es geschieht ja. Das ist, glaube ich, die größte Erkenntnis, die man so im Leben haben kann, glaube ich. Das, wo ich auch also die meisten Schwierigkeiten mit hatte. Das wirklich zu akzeptieren und das ist, was jetzt gerade ist, anzunehmen, egal was es auch ist. Das ist für den denkenden Verstand eine Burg, die er niemals besteigen kann. Das geht einfach nicht. Das geschieht oder das geschieht nicht. Und dann ist Ruhe.
Wir haben eben schon über Meister gesprochen.
Ja.
Meister ist ja nicht was als Person gibt, sondern ist eine bestimmte Energie. Also ich sage gern, jemand hat Meisterenergie oder Meisterqualitäten, nämlich indem er ein Tor sein kann für andere Menschen, die es eigentlich auch nicht gibt, weil es nichts Getrenntes gibt, aber eben für diese Formen. Wie siehst du dich selber und dein Wirken? Siehst du da auch Meisterqualität und kommt die zum Ausdruck und wie? Und
gar nichts. Ich sehe da nichts. Gar nichts. Was soll ich da sehen? Es ist ja nicht mein Wirken. Es wirkt ja, was da geschrieben wird, das wird ja geschrieben oder das wird gesagt. Oder in letzter Zeit kommen ja auch immer mehr, dass Leute Fragen stellen, ne, über jetzt über Facebook oder auch über einen Blog, über E-Mails und so. Ja, und dann wird einfach geantwortet. Aber ich mache ja da nichts. Das ist dann so ein, das ist eine Energie, die freigesetzt wird. Und da tust du ja nichts für.
Ja, du tust nichts, aber vielleicht gerade deshalb hat es eine bestimmte Funktion bei den Menschen, eben, dass es hilfreich ist. Also beobachtest du das, dass Menschen davon profitieren?
Ja, das würde ich schon sagen. Also Resonanz ist da. Ich meine, die Leute lesen die Texte, die Bücher. Es kommen immer mehr Leute, auch jetzt hier. Eigenartigerweise, seit ich in der Eifel wohne, kommen auch mal Leute vorbei, mit denen man sich dann trifft und macht das immer ganz ungezwungen. Dann geht man was essen oder Kuchen oder sonst was und dann in ganz ungezwungener Atmosphäre. Und ja, auch Leute, die schon woanders waren, bei anderen, die kommen dann vorbei. Und man unterhält sich einfach ganz normal, manchmal auch einfach beim Gläschen Bier, also ganz ungezwungen. Und der eine oder andere, den es anzieht oder der meint, dem gibt es vielleicht was. Letztendlich ist es aber das Beste, wenn es ihm gar nichts gibt und wenn dann alles weggeht und dass er dann wirklich auf sich selbst zurückgeworfen wird und dann diese Befreiung passiert. Aber da kannst du ja auch nichts für tun. Das passiert ja oder das passiert nicht. Das ist ja so.
Wie verbreitest du deine Texte eben durch die Bücher oder hast du auch ein Abo für Menschen, die regelmäßig Texte von dir dann bekommen, wie Werner das hatte oder wie sieht das bei dir von der äußeren Form her aus?
Von der äußeren Form sieht es bei mir so aus, dass ich es über meine Webseite gemacht habe, über den Blog, dass ich es über Facebook mache, aber nicht mehr in dem Maße, wie ich es früher gemacht habe, jetzt dann einfach nur noch kürzere Sachen. Und größtenteils über die Bücher. Die Möglichkeit besteht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und das ist dann. Werner hatte mich mehrmals angesprochen bezüglich Satzsagen. Das fing 2010 an. Das war Mitte nochmal. Und das war jetzt kurz vor seinem Ableben auch nochmal. Und ich habe dann gesagt, das ist bei mir auch so mit gesundheitlichen Einschränkungen verbunden. Termine einzuhalten ist sehr schwierig, Reisen sowieso. Und deswegen habe ich dann gesagt, wir machen das erstmal in Buchform, Texte so schreiben und dann schauen wir mal. Es gibt ja auch Online-Möglichkeiten, was ich da mache demnächst. Das weiß ich noch nicht. Da muss man schauen, mal sehen, was passiert. Aber Schreiben ist schon eine gute Sache, finde ich. Für mich.
Also so eine äußere Form wie Einzelsession über Skype oder Telefon oder sowas bietest du nicht an. Also eher so informelles Treffen.
Skype-Gespräche biete ich an und die kann man auch machen. Das habe ich auch schon gemacht. Aber alles in... Wie gesagt, da muss man gucken, wie das so ab. Wenn eine Anfrage kommt bezüglich eines Skype-Gesprächs, dann prüfe ich das und wenn es, ja, dann findet es statt oder eben nicht. Das kommt drauf an. Telefonate, das mache ich gar nicht. Und wer mag, der kommt halt vorbei. Und wie gesagt, also so, ich finde das im privaten Rahmen halt auch schön. Nicht so mit mehreren Leuten. Und das kommt auch meiner Meinung nach auch sehr viel rüber. Nichts gegen Gruppe ist auch gut, aber für mich, glaube ich, nicht so gut geeignet.
Ja, ich habe hier noch eine andere Stelle, die ich mir angestrichen habe. Da sagst du, bei genauer Betrachtung sehen wir, oder zumindest sollten wir es, dass unsere Gehirne reine Empfangsgeräte sind. Ja, dazu meine Frage, ist es nicht auch ein kreativer Akt, wenn man mit dem Gehirn Zusammenhänge deuten und verstehen kann? Und hilft das nicht auch sehr im praktischen Leben?
Also ich sehe es so, Gehirn ist Empfänger. Eine Reaktion geschieht. Zusammenhänge erkennen müsste ja schon wieder jemand sein, der die Zusammenhänge erkennt. Aber in der reinen Reaktion gibt es ja gar keine Zusammenhänge in diesem Sinn. Dann in der Reaktion, Empfang, Reaktion. Reaktion auf Reize. Und dann sind wir wieder beim reinen Funktionieren. Zusammenhänge? Weiß ich nicht.
Ja, es bezieht sich ja auf das praktische Leben. Ne? Wenn irgendein Programm bei mir im Computer nicht mehr funktioniert, dann will ich natürlich verstehen, warum es nicht funktioniert. Ich will also den Zusammenhang verstehen, weil das mir die Möglichkeit gibt, was zu ändern.
Ja, aber das wird ja gemacht.
Es wird gemacht. Und es muss auch keiner dafür da sein, der sich damit identifiziert, der das als Person macht. Das kann automatisches Geschehen sein. Aber eben einen Zusammenhang erkennen ist meiner Meinung nach auch ein kreativer Akt, wozu niemand da sein muss. Das kann auch von sich aus passieren.
Ja, es ist die Person, die auf diese Reize reagiert und die erforderlichen Dinge natürlich ausführt. Das ist ja völlig klar. Die ist natürlich da. Muss ja.
Aber was meinst du jetzt mit Person?
Die Person, die hier sitzt, führt diese Dinge aus, die sie ausführen soll. Und zwar gemäß ihres Programmes.
Ja, mit Person ist quasi die Form gedacht, also der Körper, Geist, das Körper-Geist-System, ne?
Ja, das Ego auch, würde ich sagen. Das ist ja nicht weg, das Ego. Das ist ja, also, das Ego funktioniert ja. Und das Ego wird diese Dinge ausführen, die es ausführen soll. Es ist ja dieser Charakter, der jeden einzelnen Menschen unterscheidet, im Grunde genommen. Sie sind ja alle verschieden, obwohl sie in der Essenz nicht verschieden sind, ist ja in der Erscheinungsform alles unterschiedlich. Und deswegen wird jeder gemäß seines Programmes unterschiedlich agieren, reagieren, sowieso. Und dieses Ego wird bis zum Ableben dieses Körpers funktionieren.
Aber Ego ist doch eigentlich was Substanzloses, was nur Gedachtes. Also,
ja.
Weil ich meine, es gibt immer nur den Augenblick und da passieren Wahrnehmungen, Gedanken und in der Nachschau kann man dann sagen, eine Geschichte daraus machen und diese Geschichte dann als sein Ego bewahren. Aber in Wirklichkeit gibt es doch gar nicht, ist doch eine Illusion, oder?
Das Ego ist eine Illusion, das ist vollkommen richtig. Das Ego ist eine, wenn du so willst, Spielfigur, die in dieser Welt erforderlich ist, um diese Welt überhaupt erlebbar zu machen, sagen wir mal. Weil wenn das nicht wäre, wäre gar nichts. Ego ist reine Einbildung. Die Welt ist reine Einbildung, alles Vorstellung. Aber um dieses Spiel zu spielen, wird es benötigt. Wenn du jetzt erkennst, dass dieses Ego aus sich selbst heraus nichts tut, falls es dir gegeben ist, dann ist es ja nicht weg, das Ego. Das kann ja gar nicht weg sein. Das Ego ist ja, kommt ja von der Quelle. Das ist nicht möglich, dass das verschwindet. Auch wenn es rein illusorisch ist. Aber da ja alles illusorisch ist, bleibt es halt bis zu diesem scheinbaren oder Ableben des Körpers. Das ist das. Und dann ist es auch so ein riesiges Missverständnis, dieser Kampf gegen dieses Ego, ne, dass man das Ego töten will oder bekämpfen will. Aber dieses Funktionieren, das Funktionieren muss ja stattfinden als solches. Niemand kann sich dem entziehen. Das ist nicht möglich, auch wenn da keiner ist. Aber diese Körper funktionieren und das Ego ist halt der Steuermann, wenn man so will. Steuermann gar nicht, ja doch, der Steuermann in diesem Leben, dieser imaginäre schon. Oder Steuerfrau.
Okay, also ich würde es anders ausdrücken, aber klar, da sind wir schon bei den Unterschieden.
Ja, aber das ist doch gut, dass es die gibt. Oh, da war mal die Kamera.
Mir ist eben das Wort Ego, das weist mir zu viel auf eine Substanz hin oder auf dass da irgendetwas wäre, aber da ist ja gar nichts, von daher würde ich das gar nicht so beschreiben oder würde dem gar nicht ein Wort so geben, dass der Verstand sich das vorstellen kann, sondern das ist einfach Leben, was passiert. Und aber da gibt es halt Unterschiede. Es gibt Leute, die sagen, der Körper kann funktionieren ohne jede Identifikation. Es gibt andere, die sagen, eine bestimmte Restidentifikation muss da sein, sonst wird der Körper überhaupt nicht funktionieren. Das sind einfach nur Ansichtssachen und Ansichtssachen, Vorstellungen, wie man es ausdrückt. Aber im Grunde ist es egal. Also ja.
Ja. Letztendlich ist alles Bewusstsein und Erleben, das hier abläuft. Und was ja funktionieren geschieht, sowieso.
Ein weiterer Beginn von einem Text von dir zum 11. Januar ist das hier: Ein jeder Tag des Lebens ist Gnade und ein Geschenk des Lebens an sich. Also, was verstehst du da unter Gnade? Ist Gnade etwas Größeres als wir?
Hier zu sein, da zu sein, sich zu erfahren, als scheinbares separates Wesen, ist für mich Gnade, sich berühren zu können, auch wenn da nichts ist. Es sieht so aus, als ob. Ich finde es faszinierend. Und es ist, ich meine, dass das Leben beschenkt sich täglich so reichlich mit allem. Okay, wenn du jetzt Schmerzen hast oder andere Sachen, dann magst du das vielleicht nicht ganz so sehen, aber ich sag mal, es ist trotzdem ein Geschenk. Du wirst wach, da ist dieses Gefühl, anwesend zu sein, da zu sein. Und ja, durch diese Welt zu gehen, wahrzunehmen, diese Wahrnehmung zu atmen, zu riechen, zu fühlen, das ist Gnade. Es ist ein Geschenk. Liebe, den anderen berühren zu können, sich in den Arm nehmen zu können, auch wenn da nur Bewusstsein ist, und zu fühlen, und das ist schon, ja, kann man ruhig Gnade sein. Werner hat sich mit dem Wort ein bisschen schwer getan, aber ich habe da kein Problem mit Gnade. Da ist Liebe auch, ja.
Und Dankbarkeit. Ne?
Dankbarkeit, ganz, ganz, ganz viel Dankbarkeit. Sowieso, ja. Ohne dass du dir natürlich morgens 24 Stunden dann sagst, am Tag, ich bin dankbar, ne? Das ist klar. Aber die Dankbarkeit ist, ja. Man wird einfach sich der kleinen Dinge viel, viel bewusster als früher. So, was man vielleicht vor vielen, vielen Jahren als Langeweile oder es ist nichts los bezeichnet hätte, ist jetzt vollkommen erfüllend. Und ja, Genuss pur, einfach auch wie gestern hier diesen Sturm zu beobachten. Also es hat schon heftig gestürmt hier und diese ganze Natur sehen zu können und dies jeden Tag, das ist schon ein Wunder, würde ich sagen. Ja.
War der Sturm wirklich gefährlich? Also war es, sind Dächer abgedeckt worden oder?
Ja, hier ist sehr viel passiert. Also der Fernverkehr und der Nahverkehr war eingeschränkt in Nordrhein-Westfalen. Und hier, wir wohnen ja hier in der Eifel, wir sind so ungefähr 500 Meter hoch hier, wo wir sind. Und da hat es auch schon ganz schön gepustet. Bei uns hat es nur ein paar Stühle verweht und mit Ruhe. Das ging noch so einigermaßen. Aber woanders ist schon ganz schön Dächer abgedeckt und Bäume umgekippt. Also.
Musstet ihr aktiv werden, Sachen sichern und so?
Ja, hinterher. Also man hat die Kraft unterschätzt des Sturmes. Da wird man ganz schnell aktiv, wenn man sieht, dass da irgendwelche Dinge, die an ganz anderen Plätzen gestanden haben, auf einmal ganz woanders sind. Ne? Ja, schön im Regen und im Wind. Ja, das sind dann eben die Dinge, die dann eben auch gemacht werden müssen. Und das, ja.
Erlebst du es als angenehm, auf dem Land jetzt zu leben? Also ist da weniger, ja, Verstandesenergie, weil die Menschen nicht so dicht zusammenhocken, oder?
Ich bin nun mal ein Großstadtkind. Ich bin in Dortmund geboren, habe viele Zeit meines Lebens in Dortmund gelebt. Also bis 2010 war ich ja in Dortmund, dann nach Aachen. Und jetzt sind wir seit Juli hier in Ruhrberg, in Simmerath. Direkt am See, mit Seeblick. Also es ist ein Unterschied. Ich habe keine Allergietabletten seitdem mehr genommen, die ich da sonst immer genommen habe. Und so, die Luft ist eine andere. Die Energie, wenn man das so ausdrücken will, ist auch eine andere. Und es ist sehr wohltuend für mich. Okay, meine körperlichen Beschwerden, Rheuma und diese Dinge, sind natürlich noch da. Da wäre wahrscheinlich Gran Canaria, die Kanarischen Inseln wären wahrscheinlich für meinen Körper da besser geeignet. Aber wie das eben so im Leben ist. Ja.
Und wie ist es so mit der praktischen Seite des Landlebens? Also oft ist es ja dann so, dass alles weiter weg ist, dass man immer Auto fahren muss, für was zu besorgen und so. Wie kommst du damit zurecht?
Kommen wir mit zurecht. Ja, das ist ja, es sind 6 Kilometer von hier bis Simmerath und da bekommst du ja alles. Und einen kleinen Laden gibt es auch hier. Aber es ist sehr wohltuend, dass alles schön, sag ich mal, weit vom Schuss ist. Wenn man dann so freitags einkauft und dann 2-3 Stunden eingekauft hat und dann der Trubel vorbei ist und man ist wieder hier, dann ist das richtig schön. Ah. Ja. Die Natur und du guckst hier und du kannst, ja, das ist einfach schön. Guckst hier raus und siehst keine Häuser, das ist schon schön. Ist was Herrliches.
Wahrscheinlich nutzt ihr das auch für in die Natur zu gehen, also in der Natur zu sein. Das ist ja, ja, für viele Menschen heilsam, ne?
Ja, es ist ja direkt der Nationalpark Eifel, dann Ruhrberg in die andere Seite und da bist du ja sofort, das ist einfach, man kann, es ist auch, ich muss immer, und das ist so schön, wenn ich keine Verpflichtungen habe, mit dem Körper gehen, was so möglich ist. Manchmal sind es 2 Stunden, manchmal 3 Stunden, manchmal ist es auch nur 1 Stunde, die man so laufen kann, was möglich ist. Aber ansonsten wird natürlich jede Möglichkeit genutzt hier. Man hat die Natur wirklich direkt vor der Tür und das ist schon eine schöne Sache. Tiere natürlich auch. Und Rehe, Hirsche, alles Mögliche. Vögel und was man so sieht. Ja, das ist schön.
Wie ist es mit den Menschen? Also sind die genauso offen wie, sagen wir, in der Großstadt? Oder?
Ich finde es wesentlich entspannter hier, muss ich sagen. Allein schon, als wir uns angemeldet haben in Semmerath, das kann man ja wirklich ruhig mal sagen. Also, Moni hat gesagt, das ist hier wie im Osten. So ein Amt habe ich noch nicht erlebt. Total entspannt, kaum Wartezeiten, die Mitarbeiter relaxed, freundlich und nett. Also das auf einer Behörde, ich habe ja selber auf einer Behörde gearbeitet bis 94, extrem selten sowas zu finden. Aber hier ist das möglich, das kann man ja auch mal sagen. Und jetzt ist eine Facebook-Freundin, die ist nebenan nach Woffensbach gezogen und die hat selber auch gesagt, das Amt, also sie war auch sehr überrascht. Freundlich, nett, kaum Wartezeiten. Ja. Ist schon schön.
Ja, ich kann mich ja jetzt mehr oder weniger nur auf einzelne Sätze beziehen, ja, vielleicht die ein bisschen aus dem Zusammenhang sind, aber dazu kannst du eben was sagen. An meinem Geburtstag, 16. Januar, steht: sei der größte Macher, den es gibt. Aber müsste man nicht dazu sagen, wenn es für dich stimmig ist? Und ist es nicht gut, auch dann hinzuweisen, der Macher zu sein, wenn es eben ansteht, aber eben zu sehen, dass man das eigentlich nicht selber ist, sondern dass das nur das Leben ist, was passiert?
Das ist richtig. Aber das ist wieder so ein ganz schwieriges Thema. Da sind wir beim freien Willen, ist klar. Den freien Willen gibt es ja. Das heißt, wir können ja im Prinzip machen, was wir wollen. Die Erkenntnis allerdings, dass bei genauer Betrachtung dieses Dingen wie freier Willen im Grunde genommen gar nichts wert ist, weil es ja gar keinen gibt, der einen freien Willen haben könnte, beseitigt das Ganze dann. Das ist selbstverständlich ein absoluter Widerspruch. Balzac hat das auch mal so schön ausgedrückt mit dem freien Willen, dass es ihn eigentlich gibt, aber bei genauer Betrachtung ist er halt nichts wert. Wir können ja gar nicht anders als etwas machen. Das, was uns bestimmt ist zu tun. Das nichts anders geschieht ja. Und das ist natürlich für, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, jemanden, der jetzt vielleicht am Anfang der Suche ist oder so, etwas irreführend oder mag auch irreführend sein. Weil er dann denkt oder wenn er dann meint, machen tue ich ja sowieso, das ist klar. Nee, du machst nichts, du hast noch nie was gemacht und du wirst auch nie was tun. Aber das Tun geschieht ja. Das ist genau das, wenn dann Fragen kommen von Leuten so nach dem Motto, da bleibe ich den ganzen Tag im Bett. Oder da brauche ich ja gar nichts mehr tun. Das sind immer dieselben Antworten, die da auch kommen. Aber das geht ja nicht, weil Tun sowieso geschieht. Letztendlich bist du ja frei zu tun, was du zu tun beliebst, wenn du so willst. Aber du wirst sowieso nichts anderes tun, als das, was du tun sollst.
Ja, Wille kann ja auch passieren. Also ich erlebe es so oder würde es so ausdrücken. Also Wille im Sinne von, ich möchte etwas, ich möchte für etwas gehen. Ne? Zum Beispiel jetzt für mich auf meine Person bezogen, ich möchte, dass jetzt TV erblüht und schön ist und, ja. Und viele Videos erscheinen. Das ist ein Wille, aber da ist keiner, der den hat oder so. Das,
klar.
Wille kann passieren, aber da ist einfach keiner.
Ja. In dem Moment, wo das erkannt wird, was dieser Wille wert ist, dass du als solches jetzt auf das Ergebnis gar keinen Einfluss hast. In der Handlung ist es ja kein Problem. Du planst ja auch eine Reise oder wenn du in Urlaub fährst, das muss ja auch geplant werden. Es wird ja auch gemacht, wenn du so willst. Nur, ob du die Reise dann antrittst, wie auch immer, oder was, das steht ja auf einem anderen Blatt. Das ist der Punkt. Und wenn du das weißt, dann ist das eine ganz andere Qualität auch für dich selber. Weil du weißt, dass es eben anders kommen kann, als du es denkst. Und meistens ist es ja auch so.
Ja, das sagt ja schon die Volksweisheit, ne? Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ne?
So ist es, ja. Es ist so ein einfacher Satz, und ich glaube, der ist für den Verstand extremst schwierig zu verstehen. Das kann er nicht. Findet er keinen Anpack.
Ja. Ja, bei mir ist es irgendwie so, dass so eine Einstellung oder so ein Satz aber meinem Verstand hilft, zu relaxen irgendwie. Ich finde es angenehm. Also
ja. Der Balzac hat ja gesagt, nichts geschieht außer Gottes Wille. Werner hat es ja immer ein bisschen relativiert, indem er gesagt hat, nichts geschieht außer Gott, weil er eben dieses Persönliche rausnehmen wollte. Und ja, ich sage dann, das Leben hat immer recht, sonst ist auch gut. Also, du planst, du machst, du tust. Und wenn man Freude noch empfindet bei dem, was man tut, was gibt es Schöneres? Ich meine, es gibt keinen Sinn im Leben in dem Sinne, aber wenn das mal kein Sinn ist, Freude zu haben, wenn es dann gestattet ist, sich freuen zu dürfen, ist es doch super. Das ist doch schön. Tue zwar auch nichts für, aber darf man auch mal genießen. Ganz bestimmt.
Und das Leben hat immer recht, unabhängig davon, ob wir das als Gerechtigkeit empfinden.
Ja, ja, das ist das Entscheidende. Es sind ja nicht nur die scheinbar schönen Momente. Und da gilt es dann natürlich auch, dass ich glaube, das ist das Schwierigste, dass da wirklich dieses kein Täter, nur Taten und alles geschieht. Und es ist, wie es ist. Und diese ganzen Sprüche, gerade in dieser Situation, die Leute wollen ja nur die Sonne, aber in diesen dunklen Zeiten das auch zu wissen, beziehungsweise noch nicht mal zu wissen, will ich sagen, aber wenn das dann wirklich verinnerlicht ist, dann bist du traurig oder bist dies oder es passiert, du wirst ja wie so ein Blatt hin und her geschüttelt, aber du weißt, und das gibt dir Frieden. Dass du eben selber nichts machen kannst. Und du machst alles und dann schaust du halt, was passiert. Und das gibt Frieden. Also mir gibt es Frieden.
Heißt Frieden, dass keine Gedanken da sind? Oder wie erlebst du Frieden?
Gedanken sind da. Aber nicht Gedanken, warum ist es jetzt so und warum ist es, wäre schön, wenn es jetzt so wäre und warum und dies und jenes und so weiter. Das ist alles. Das ist alles nicht. Der Frieden bedeutet einfach diese Ruhe, die sich einstellt, zu wissen, dass du vollkommen raus bist aus dem Geschehen. Und wirklich zu 100% gelebt wirst. Da sage ich jetzt auch wieder, das ist ganz schlimm, wenn ich sage, diese Verantwortlichkeit, du hast im Grunde genommen keine Verantwortung mehr für irgendwas, was du tust, ist natürlich eine ganz gefährliche Sache, sowas zu sagen, aber im Grunde genommen ist es so. Weil wen willst du verantwortlich machen für irgendwas, was da jetzt abläuft? Das würden jetzt viele wieder nehmen und würden dann sagen, okay, dann kann ich jetzt verantwortungslos handeln. Aber wenn es nicht dein Programm ist, wirst du das nicht tun. Geht gar nicht.
Ja, da finde ich schön, wie Osho das gesagt hat. Also Verantwortung ist eben auf den Moment antworten. Ne? Was ist jetzt stimmig, was passt? Und das ist meiner Erfahrung nach eigentlich immer das Kreative und was auch mir und den anderen Menschen gut tut, wenn das wirklich wahrhaftig ist in dem Moment. Ne?
Ich sage mal, in der reinen Reaktion, in dem reinen spontanen Handeln ist ja totale Unschuld. Egal, was da auch jetzt sich ausdrücken mag, aber es ist halt Unschuld. Es ist das reine Funktionieren des Lebens. Auch wenn sich das vielleicht nicht ganz so gut für den einen oder anderen anfühlen mag. Das mag wohl so sein. Aber die ganzen, was alles passiert auf der Welt, die ganzen Naturkatastrophen auch, Vulkanausbrüche und hast du nicht gesehen, was ja, wie man das jetzt beurteilen, schrecklich, ja, sicher. Passiert halt.
Wie findest du die Einstellung, dass, wo man keinen Einfluss drauf hat, dass man da auch gar nicht groß drüber nachdenkt oder sich mit beschäftigt?
Im Grunde genommen brauche ich mich damit nicht beschäftigen. Aber du versuchst ja die Dinge. Du machst ja, wenn ich zum Beispiel, je nachdem, was es ist, Beschäftigung findet ja auch statt. Ob ich jetzt einen Einfluss drauf habe oder nicht. Ich kann mich dieser Beschäftigung ja nicht entziehen. Das ist ja gar nicht möglich. Was für diesen Körper Raimund hier vorgesehen ist, da beschäftigt er sich mit, ob der jetzt weiß, was dabei rauskommt oder nicht. Also spielt eigentlich gar keine Rolle. Insofern kann ich mich auch mit beschäftigen. Wenn's. Aber natürlich immer in dem Wissen, schauen wir mal, was da rauskommt. Wie jetzt mit unserem Interview, da beschäftigt man sich ja auch, dann waren es die Bäume, dann war es die, es ist ja immer, und dann hat es jetzt endlich geklappt. Ja, beschäftigt man sich auch, man guckt, und dann klappt es jetzt endlich, klappt es nicht. Das ist ja ganz normal, aber jetzt hat es geklappt. Aber Beschäftigung findet da statt, ganz klar.
Noch ein Satz, der mir aufgefallen ist. In der Orientierungslosigkeit dieses Augenblickes findet die größte Befreiung statt. Orientierungslosigkeit bezieht sich aber jetzt nicht aufs praktische Leben, oder? Soll ich hier noch was weiter vorlesen, um den Zusammenhang?
Nee, ist alles gut.
Ja, alles gut.
Alles gut. Es bezieht sich darauf, dass es ja im Grunde genommen keinen Weg gibt. Orientierungslosigkeit in diesem Augenblick ist Zeitlosigkeit. Und in dieser Zeitlosigkeit, wenn die erkannt wird, diese oder Gegenwart, die in diesem Augenblick vorherrscht, liegt ja der Zeit zugrunde. Und das ist ja im Grunde genommen das, worin alles erscheint. Also das, was wir vielleicht berühren können in der Urgrund. Und woran will sich dieses orientieren? Die Dinge erscheinen und verschwinden wieder. Manchmal bleiben sie ein bisschen länger, manchmal bleiben sie weniger lange. Und der Denker orientiert sich natürlich. Der geht natürlich hierhin, dahin. Mentale Bewegung findet eh immer statt. Aber diese Orientierungslosigkeit ist im Grunde genommen immer da. Weil in der Zeitlosigkeit gibt es weder Orientierung noch sonst irgendwas. Und in dem Moment, wo das erkannt wird, dass wir Zeit sind, die in der Zeitlosigkeit erscheint im Grunde. Ja, aber wo willst du dich da hin orientieren? In diesem Leben, klar, da müssen wir. Wir müssen, wenn du einkaufen gehen oder auf Arbeit musst, das ist ja klar. Aber sonst kein Weg, kein Ziel. Wenn du das hier so reinlässt, da bist du einfach hier, wo willst du dich dahin orientieren? Dann bist du wirklich frei.
Orientierungslos heißt aber nicht konfus. Das heißt, orientierungslos Nein. heißt trotzdem, dass genau in dem Augenblick das passiert, was passend ist. Ne? Zum Beispiel für dich selber oder für die Menschen um dich herum.
Da sind wir wieder bei dem, muss ich jetzt sagen, bei dem wunderschönen Wort Ego, was ja dann in dem Moment auch zu tragen kommt und funktioniert. Und dafür ist es ja auch gedacht, dass es dann das Erforderliche auch in die Hand nimmt und gegebenenfalls unternimmt oder nicht unternimmt. Sich zu orientieren dann in dieser Welt, das ist genauso wie im Traum, da orientierst du dich ja scheinbar auch. Und da bedarf es ja doch dann einer fiktiven Person, die dir dann diese Dinge in die Hand nimmt, klar. Aber im Grunde genommen passiert nichts. Das ist das Witzige an der Sache. Das sieht halt wirklich täuschend echt aus.
Würdest du sagen, das Leben ist einfach auch nur ein Traum, eben auf einer anderen Ebene? Also es ist alles so gehaltlos wie ein Traum, was passiert?
Ja. Ja. Aus dem Grunde, weil nichts bleibt. Das erscheint und verschwindet wieder, es bleibt ja nichts. Es ist ja egal, wo du dich dran hängst, es bleibt ja gar nichts. Und letztendlich geht das auch noch hier. Es ist wie ein Traum. Und das, was diesen Traum wahrnimmt, das ist ja das Interessante an der Sache, das rauszufinden. Das, was diesen Traum zugrunde liegt, das, was wahrnimmt. Das, was jetzt wirklich hier ist und dieses Gespräch führt, das, was jetzt wirklich hier ist und auch schaut, nicht was jetzt denkt, dass es hier ist, sondern das, was wirklich da ist. Und so, und das ist das. Und alles andere ist Träumen, ja. Mhm.
Wenn wir an Traum noch ein A anhängen, sind wir bei Trauma. Was ja auch also aus meiner Sicht in der spirituellen Szene jetzt ein Thema ist, weil ja. manche schon herausgefunden haben, dass es bevor sie sich überhaupt spirituell öffnen können und was passieren kann, dass bestimmte Traumaheilung auch passieren muss vorher. Ja. Siehst du das auch so und siehst du dich selber auch als traumatisiert oder?
Ich würde mich nicht als traumatisiert bezeichnen. Wenn dann vielleicht bedingt Kindheit und so. Also ich meine, es gibt immer irgendwas, was nicht ganz so angenehm war. Also ganz bestimmt. Aber als traumatisiert würde ich mich nicht bezeichnen. Aber Traumaarbeit und diese ganzen Dinge sind durchaus erforderlich. Und warum nicht? Ob das jetzt aber eine Grundbedingung ist, um sich spirituell weiterzuentwickeln oder wie auch immer, das vermag ich nicht zu sagen. Das ist wahrscheinlich für jeden unterschiedlich. Das weiß ich nicht.
Eben bei der Meditation hast du gesagt, dass du nicht Meditation nicht bis jetzt nicht für dich war, irgendwie auf den Atem zu achten. Aber hier in deinem Buch kommt vor, da geht es nochmal um Selbsterforschung und da schreibst du: Frage dich, wer atmet? Bin ich es, der atmet, oder werde ich geatmet? Oder das Gleiche mit Herzschlag und Blut und so weiter.
Ja. Das ist das, was ich vom Werner sozusagen übernommen habe. Und es ist jetzt, du setzt dich einfach hin und guckst und siehst dann, der Atem geschieht und dann eben die Frage. Und dann zu gucken, ob dieser Atem jetzt in dem Moment geschieht oder ob ich bewusst ein- und ausatme. Das ist die Körperfunktion halt beobachten, wenn man so will. Den Herzschlag, das Blut, wie es fließt oder auch die ganzen Empfindungen im Körper, die Abläufe, Organfunktion, wie auch immer, was man da gerade wahrnehmen kann, einfach beobachten, schauen. Und finde schon, dass man da relativ einfach und schnell rausfinden kann, dass das eigentlich geschieht. Weil du kannst den Atem anhalten, wie lange, und dann irgendwann, du kannst nicht atmen. Das ist völlig unmöglich. Wenn man es sei denn, es hört auf. Ne? Das ist klar. Aber dann machen wir das auch nicht, das Aufhören. Herzschlag und diese ganzen Dinge. Das meine ich damit.
Ich glaube, Werner hat auch mal davon gesprochen, dass man so in der Rückschau auf seine Geschichte schauen kann und herausfinden kann, ob man wirklich selber da entschieden hat an einzelnen Punkten im Leben.
Ja. Das war für mich auch mit das Entscheidendste. In dem Fall dann die Frage, wer? Als Wut aufkam, als hatte ich ja mit Werner noch geschrieben und ich wollte ja nicht reagieren. Und da war eben Wut, da wurde eine Tür geknallt, da wurde dies und jenes gemacht. Und das ist der Punkt, wer halt, ja. Diesen, und in dem Augenblick, wo du erkennst, dann wer, dann lachst du oder bist erstmal perplex und deine Geschichte, wenn dieser Wer weg ist und dann bricht deine Geschichte auch zusammen. Wenn du guckst auf das, was geschehen ist und was du, wie du sagst, auch was du dann wirklich in der Hand hattest, wenn man das mal, da muss man schon wirklich genau hingucken. Voilà. Hätte ich das damals so und so gemacht, warum ist das nicht so gekommen, oder ohne jetzt in Einzelheiten zu gehen. Aber wenn du dann siehst, du konntest wirklich nichts machen, weil es ist genau so gewesen, wie es für dich bestimmt war. Und dann bist du ja schon auf einem guten Weg, dann bist du ja schon fast raus. Schon mal ein guter Weg, frei zu sein von dem, was man da glaubte, zu sein. Vielen Leuten macht das Angst. Mich hat es total befreit, mir hat es Erleichterung gegeben, muss ich sagen. Ich hatte damals die riesigen Probleme auch mit meiner Mutter und die war ja krank und das waren so viele Sachen. Ich hatte niemals mit Werner über persönliche Dinge gesprochen. Es ging wirklich nur um diese Sachen, weil ich wollte wirklich verstehen. Ich wollte wissen, um was es geht. Und dieses Wer, dieser Wer, als der da begriffen hat, wer da noch reagieren wollte oder nicht reagieren wollte, wie Werner das dann so schön geschrieben hat, wer reagiert oder reagiert nicht, lieber Reimann, hat er geschrieben. Ja, da habe ich da gesessen und habe vor mich hingegrinst und habe gedacht, nee, das geht so gar nicht. Aber das musste ich treffen, so richtig.
Wie ist es jetzt für dich im Umgang mit anderen Menschen? Macht das jetzt energetisch oder von der Resonanz einen Unterschied, ob jemand felsenfest davon überzeugt ist, er selber zu sein und zu handeln, oder jemand, der das schon verstanden hat, wenn es nur vom Kopf her ist, dass das Leben einfach passiert durch ihn? Ist das ja ein Unterschied für dich?
Wenn ich jetzt sagen würde, es macht keinen Unterschied für mich, dann müsste ich lügen. Und das tue ich nicht. Es macht sehr wohl einen Unterschied, auch wenn da keiner ist. Hört sich vielleicht ein bisschen irre an, aber es ist einfach so. Da merkt man schon den Unterschied, ja. Das ist so. Aber in allem wird die gleiche Liebe gesehen, die zugrunde liegt, und das ist ein völlig anderer Umgang, wenn ich daran denke, früher, wie ich mich über die Dinge aufgeregt habe. Aufregung ist immer noch da, die darf auch sein. Nervosität und Angst und alles. Aber man geht aufgrund dieser Erkenntnis doch etwas gnädiger mit den Umständen um, sag ich mal. Da hat sich schon eine Veränderung eingestellt, ja. Wie gesagt, die Liebe ist ja da und die siehst du ja auch bei jedem. Wenn wir überhaupt von anderen sprechen, ne? Aber in dem Spiel gibt es ja nun mal andere. Und die Welt funktioniert ja so. Letztendlich ist überall Liebe und das ist das Wichtigste.
Aber über sowas zu sprechen, eben wie jetzt, das machst du nur, wenn du danach gefragt wirst. Das machst du nicht mit dem Nachbarn oder...
Nein. Nein. Das wäre nicht gut. Da spricht man ganz normal über das Wetter und über Dinge, die hier jetzt. Wir haben sehr nette Nachbarn, habe ich ja gar nicht. Das ist nur Vermieter und die sind sehr selten hier. Und wenn sie mal da sind, wird eben über die Dinge gesprochen, die so erforderlich sind. Und ansonsten, ja, ich drücke niemandem was auf. Das habe ich am Anfang, als ich glaubte, was erkannt zu haben, habe ich das natürlich sehr intensiv gemacht, versucht, weil es mein Naturell ist, jeden zu belehren und ihm dann eben zu erklären, was er so tun müsste. Aber das ist alles Quatsch, meine ich. Nur die Leute, die fragen, es gibt Antworten, wenn mir eine Frage stellt, auf meiner Webseite oder auf Facebook oder so. Dann beantworte ich das selbstverständlich. Und mittlerweile gibt es auch so einen kleinen Stamm, die dann immer mal wieder fragen und die sich auch auf die Bücher freuen. Und ja, so. Aufgezwungen wird nichts. Und wenn wir hier in Einruhe essen gehen, die Leute sind auch sehr nett. Man kennt sich persönlich, das ist alles sehr familiär hier. Und da wird über diese Dinge gar nicht geredet. Nein, die könnt ja jedem Buch schenken oder so. Mache ich nicht, nein. Ich könnte ja nichts damit anfangen. Also wenn keiner fragt, dann ist auch...
Nein. Und so in der Partnerschaft, wie ist es da? Da ist es schon ein Thema, über sowas zu sprechen, oder?
Jeden Tag. Guck, Moni war 10 Jahre bei Martha. Und ja, für Martha habe ich ja Werner verlassen damals. Und umso schöner, dass jetzt vor ein paar Wochen Martha hier bei uns war und wir uns auch wieder getroffen haben und sie hat uns hier besucht. Und es ist alles wunderschön. Das ist ganz toll. Und es ist eine tolle Ebene auch mit Moni. Und Moni ist auch so froh, den Werner kennengelernt zu haben und sieht so viele Dinge. Und da ist gar kein Unterschied. Wir können uns jeden Tag über diese Dinge unterhalten. jetzt auch gibt er bald schon wieder ein neues Buch. Und das macht sie ja dann auch die Moni. Und muss dann meine Texte ja auch verarbeiten und so weiter. Und da sprechen wir jeden Tag drüber, selbstverständlich. Das ist ja für uns ist unser Leben einfach.
Magst du noch was zu deinem neuen Buch sagen?
Das neue Buch, das ist, habe ich vor 2 Tagen in Auftrag gegeben bei BOD. Jo, das heißt Begegnung mit dem wahren Meister und ist natürlich Werner und auch in erster Linie Werner und Martha gewidmet. Und da steht ein persönlicher Abschiedsbrief an Werner drin. Habe ich da noch. Ja. Und es wird ein paar sehr persönliche Dinge auch über mich noch geben, damit man auch mal so ja, sieht, dass nicht immer alles so rosa-rot ist, mit Situationen klarzukommen, die eben nicht so schön sind. Habe ich mal ein bisschen was offengelegt. Also es ist mal ein anderes dann nicht nur, natürlich auch Texte dann, aber auch eben, was sich auch unterscheidet in diesem Buch, ist dann, es sind von mehr dann auch, wie es beim Werner ist, Fragen und Antworten zum Teil auch dabei. Das dann Fragen von Lesern und dann meine Antwort. So wird es dann ein bisschen anders strukturiert.
Und wann ist der Erscheinungsdatum?
Das weiß ich noch nicht. Ich schätze, dass das Buch so in, ich hatte ja auf Facebook schon eine Vorankündigung gemacht, dass das so eine Woche dauert mit dem Buch, aber das E-Book, das wird so 2 Wochen, 2, 3 Wochen dauern. Da lassen Sie sich mal Zeit mit.
Ende März dann wahrscheinlich.
Schätze ich so, ja. Schätze ich. Ja.
Ja, gut. Angestrichen, ja. In deinem Buch habe ich mir noch sehr vieles, aber ich denke, wir haben jetzt, könnten es auch dabei lassen, oder gibt es von dir noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Ja, das Thema ist, dass Werner eigentlich das Nachwort für das Buch schreiben wird. Ja. Das kann er ja nicht mehr machen. Ja. Nee, aber sonst ein Thema. Das Leben genießen, wie es uns möglich ist. Und einfach so sein, wie man ist und nicht wie man glaubt sein zu müssen. Ja, da habe ich so viele Probleme mit gehabt, mein halbes Leben lang, dass man immer meint, anders sein zu müssen. Und das ist, glaube ich, mit das Gravierendste, nicht mal, was man vielleicht, dass das alles wegfällt, dass man irgendwas darstellen muss, dass man irgendwie so sein muss oder so sein muss und dass du wirklich auf dich selbst zurückfällst und einfach nur du selber bist. Das Schönste, was es gibt, würde ich sagen. Das ist auch das, Gott gewollt, oder hat er, Osho hat es, glaube ich, in anderen Worten auch mal gesagt, aber Theorie ist eine Sache, das dann wirklich zu verstehen, so zu sein, wie man ist, und das auch zuzulassen, auch wenn es keiner macht, das ist schon Frieden und Freiheit, finde ich.
Ja, schön. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir, lieber Seto. Ja.